SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Heikles Asylgesuch. Im Fall des ehemaligen gambischen Innenministers übernimmt jetzt die Bundesanwaltschaft. Mehr Luftangriffe, mehr Kämpfe, mehr Minen, mehr Tote. In Afghanistan sind letztes Jahr besonders viele Kinder ums Leben gekommen. Dann gegen die Beschimpfungen im Internet. Statt auf offene Kommentarspalten setzt die Neue Zürcher Zeitung auf gesteuerte Debatten. Ein schwieriges Thema, nicht nur für die NZZ. Und bei den Wahlen in Liechtenstein hat die Partei von Regierungschef Adrian Hasler federn lassen müssen, als einzige. Trotzdem darf er weiter regieren. Das Ländle zwischen Beständigkeit und Wandel im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Innenminister von Gambia beschäftigen nun auch die oberste Schweizer Ermittlungsbehörde. Ab jetzt kümmert sich die Bundesanwaltschaft um das Strafverfahren. Bislang waren die Ermittler gegen den afrikanischen Politiker, der im November ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt hatte, in den Händen der Berner Kantonsbehörden. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Bereits Ende November wurde die Bundesanwaltschaft darüber informiert, dass sich Ousmane Sonko, der ehemalige Innenminister von Gambia, in der Schweiz befindet und ein Asylgesuch gestellt hat. Und die Bundespolizei FEDPOL nahm schon damals Vorermittlungen gegen den Politiker auf. Diese Abklärungen hatten nach Ansicht der Behörden aber zu wenige greifbare Ergebnisse gebracht, so dass man damals darauf verzichtete, Sonko in Haft zu nehmen. Jetzt sieht es anders aus. Seit Ende Januar sitzt der ehemalige gambische Innenminister in einem Berner Gefängnis in Untersuchungshaft und jetzt übernimmt die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilt, gäbe es mittlerweile zusätzliche relevante Informationen, die Sonko belasteten. Viele dieser Informationen stammen von der Westschweizer Nichtregierungsorganisation Trial International, die das Ziel verfolgt, frühere Gewaltherrscher und Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Die Bundesanwaltschaft selber schließt nicht mehr aus, dass der Ex-Innenminister sogar für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sein könnte. In den nächsten Wochen sollen die erhobenen Vorwürfe genau untersucht werden.
Elmar Plotzer. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Maybrit Horlacher.
In den bewaffneten Konflikten in Afghanistan sind im letzten Jahr knapp 11.500 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Das sei ein neuer Höchststand, melden die Vereinten Nationen. Und fast jedes dritte Opfer sei ein Kind. Damit sei die Zahl der betroffenen Kinder um ein Viertel gestiegen. Als Grund dafür nennen die UNO-Verantwortlichen unter anderem die vermehrten Gefechte in dicht besiedelten Gebieten, in denen Familien wohnen. Die Taliban und andere Terrorgruppen wie der IS seien für eine Mehrheit der zivilen Opfer verantwortlich. In Deutschland wird Angela Merkel nun offiziell auch von der CDU-Schwesterpartei CSU als Kanzlerkandidatin unterstützt. Das ist an einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien in München erklärt worden, wie Nachrichtenagenturen berichten. Merkel kündigte bereits im November an, nach der Bundestagswahl im kommenden Herbst wieder für das Kanzleramt zur Verfügung zu stehen. Die in Bayern verankerte CSU hat in den vergangenen 1,5 Jahren massive Kritik an Angela Merkels Flüchtlingspolitik geübt. In den Alpen taut die sogenannte Permafrostschicht weiter auf. Dies vor allem in den tieferen Schichten 10 bis 20 Meter unter der Oberfläche. Das zeigen die neuesten Daten des Permafrost-Messnetzes, das von 6 Hochschulen und Instituten getragen wird. So hat sich etwa der gefrorene Untergrund auf dem Gipfel des Stockhorns bei Zermatt seit 2011 um 0,6 Grad Celsius erwärmt. Taut der Permafrost auf, kann dies zu Rutschen und Felsstürzen führen. Die Luzerner Gemeinde Horb ließ im letzten Frühjahr mit Drohnen Grundstücke fotografieren, um die Einhaltung von Bauvorschriften zu kontrollieren. Der Luzerner Datenschützer hat Beschwerde gegen diese Aufnahmen eingereicht und ist nun vor dem Regierungsrat abgeblitzt. Zwar wird laut der Luzerner Regierung die Privatsphäre durch solche Drohnenaufnahmen eingeschränkt, doch sei dies mit dem Datenschutz vereinbar. Der Datenschutzbeauftragte sieht dies anders. Balkon und Garten einer Wohnung gehörten zu den Freiräumen, in denen sich eine Person unbeobachtet durch den Staat aufhalten können sollte. Er zieht den Entscheid ans kantonale Verwaltungsgericht weiter. In Barcelona hat der Prozess gegen Kataloniens Ex-Präsidenten Artur Mas begonnen, wegen des Unabhängigkeitsreferendums von 2014. Zehntausende Demonstranten versammelten sich vor dem Gerichtsgebäude, darunter auch katalanische Politiker. Sie protestieren für die Unabhängigkeit Kataloniens und stellen sich damit hinter Artur Mas. Mas wird Verfassungsbruch vorgeworfen, weil er trotz eines Verbots einen symbolischen Volksentscheid über die Unabhängigkeit Kataloniens abgehalten hatte. Ihm droht ein bis zu 10-jähriges Amtsverbot. An der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz sind die für heute geplanten Abfahrtstrainings der Männer und Frauen abgesagt worden. Die Trainings könnten wegen der Schneefälle in der Nacht und der aktuell schlechten Wetterverhältnisse im Engadin nicht durchgeführt werden, melden die Organisatoren. Es habe zu viel Nebel und Wind. Die Ski-WM wird am Abend mit einer Feier offiziell eröffnet. Der Blick aufs Wetter. Heute ist es im Norden nur noch lokal nass und es gibt einige Aufhellungen bei 5 Grad. Im Süden wird es mit kräftigem Nordföhn teils sonnig bei 14 Grad. Morgen scheint im Süden und Osten länger die Sonne, sonst ziehen aus Westen wieder Wolken mit etwas Regen auf. Schnee fällt ab 600 bis 900 Metern.
Wüste Beschimpfungen, ja offener Hass, gehören in Kommentarspalten im Internet leider zum Alltag. Die Neue Zürcher Zeitung will dem nun entgegenwirken und wieder mehr auf echte Diskussionen setzen. Der schwierige Umgang mit Debatten im Internet – ein Problem, nicht nur für die NZZ. Philipp Meyer.
Vor den eigenen Leserinnen und Lesern verstecken wollten sich die Journalistinnen der Neuen Zürcher Zeitung nicht, auch wenn sie nun die Kommentarspalten unter den meisten Artikeln nicht mehr aktivieren, sagt der Zuständige für die sozialen Medien Oliver Fuchs.
Angst vor unseren Lesern haben wir keine.
Die NZZ gehe den radikalen Weg, weil es in den Kommentarspalten im Internet nicht nur ein schlechtes, sondern eigentlich kein Diskussionsklima mehr gebe.
Also die Leser diskutieren nicht mehr unbedingt miteinander, sondern beschimpfen sich teilweise, beschimpfen uns.
Mit diesem Problem steht die NZZ nicht alleine da, sagt der Zürcher Medienprofessor Vinzenz Wiss.
Man muss schon sehen, die meisten Medien sind überfordert mit all diesen Kommentaren, die jetzt auch wie Pilze aus dem Boden schießen. Und deshalb ist es auch richtig, dass man versucht, dass man experimentiert, dass man verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
Internationale Medienhäuser gehen dies sehr unterschiedlich an. Spiegel Online entscheidet je nach Thema, ob die Kommentarspalten offen stehen oder nicht. Artikel zu Themen, die reflexartig eine große Menge sowohl positiver als auch negativer Kommentare auslösen, wie Kanzlerin Merkel, Israel, Palästina oder Migration, können meist nicht kommentiert werden. Die New York Times hat für in ihren Augen besonders interessante Wortmeldungen eine eigene Spalte namens New York Picks reserviert. Am radikalsten geht derzeit das Jugendmagazin Weiß vor. Dort sind gar keine Kommentare mehr erlaubt. Die NZZ wählt nun eine ähnliche Gangart wie die Süddeutsche Zeitung. Letztere stellt ihrem Publikum konkrete Fragen, über die dann in einem Forum kommentiert werden kann. Die NZZ will den Schritt auch nicht als Sparmaßnahme verstanden haben. Sein Team werde ausgebaut, sagt Social-Media-Chef Fuchs.
Ansprechbarer, dass wir als Journalisten sind, desto besser ist das. Und wir glauben, dass wir hier jetzt einen Schritt gemacht haben, dass auch unsere Kommentarspalte wieder zu einem Ort wird, wo sich alle auch wohlfühlen können.
Medienprofessor Wies hält es für absolut unerlässlich, dass jedes Medium auch online mit seinen Nutzerinnen und Nutzern im Dialog bleibt. Doch kein Medienhaus müsse sich hier alles gefallen lassen.
Selbstverständlich wünschte man sich, je nachdem, welche Themen einen besonders interessieren, dass diese Debatten überall möglich wären. Aber das ist aus Ressourcengründen gar nicht möglich, dass man alle Debatten gut führen kann. Auch wenn Sie als Veranstalter Debatten führen live, müssen Sie sich konzentrieren, müssen Sie ein Programm haben, müssen Sie selektionieren.
Auf der Internetseite von SRF steht es immer noch jedem frei, bei allen Themen mit zu diskutieren. Allerdings muss man sich hier mit seinem echten Namen und einer Telefonnummer anmelden. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus will SRF derzeit die Kommentarspalten so offen wie möglich halten. Dennoch werden auf srf.ch/news und ein Viertel der täglich 500 Kommentare nicht freigeschaltet. Dies vor allem, weil auch hier die grundlegenden Anstandsregeln nicht eingehalten werden.
Minuten vor 1, Sie hören Rendezvous und das gibt es gleich hier bei uns. Afghanistan ist für Zivilisten lebensgefährlich. Trotzdem schickt Pakistan afghanische Flüchtlinge zurück. Doch viele von ihnen wollen bleiben. Hier sei es wenigstens sicher, so dieser Mann in unserer Reportage aus dem Flüchtlingslager in Islamabad. Dann zu viele Verspätungen, zu viele Zugsausfälle. Am Gotthard läuft es noch nicht so, wie sich die SBB das wünscht. Und kurz vor eins...
Verglichen mit heute war es praktisch Steinzeit. Das ganze Rundum hat man nicht so eine Show gestaltet, wie das heutzutage ist.
Zum Auftakt der Ski-WM in St. Moritz blenden wir zurück ins Jahr 1974, als alles noch kleiner und beschaulicher war. Eigentlich ist der Westen angetreten, um das Leben der Menschen in Afghanistan zu verbessern, ihnen mehr Sicherheit zu geben, die Taliban zu vertreiben. Das war vor 15 Jahren. Doch die Realität für die Leute in Afghanistan ist eine ganz andere. Im vergangenen Jahr sind gemäß einem Bericht der UNO über 11.000 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Fast jedes dritte Opfer ist ein Kind. Freddy Gsteiger, Sie haben den neuesten UN-Bericht zu Afghanistan genauer angeschaut. Warum wird Afghanistan für Zivilisten nicht sicherer, sondern gefährlicher?
Ein Hauptgrund ist natürlich, dass es in Afghanistan nach wie vor keinen nennenswerten, schon gar keinen erfolgreichen Friedensprozess gibt. Es ist immer noch ein Machtkampf im Gang, sogar zunehmend heftig. Die Taliban wollen unbedingt die Macht übernehmen in Afghanistan. Über demokratische Wahlen können sie das nicht, denn sie sind in weiten Teilen des Landes ausgesprochen unbeliebt. Also versuchen sie es über Gewalt. Dann ein zweiter Grund, auch der IS, der sogenannte Islamische Staat, hat in Afghanistan an Aktivitäten zugelegt. Die IS-Gewalt hat sich in wenigen Jahren fast schon verzehnfacht. Und deswegen ist es die Hoffnung, die ursprüngliche Hoffnung oder Erwartung, dass nämlich nach dem Abzug des Großteils der NATO-Truppen die Lage ruhiger würde in Afghanistan, die hat sich bislang überhaupt nicht erfüllt. Obschon für die Taliban das ursprüngliche Feindbild Westen verschwunden ist, wird jetzt eben gegen interne Feinde, vor allem gegen die Regierung von Ashraf Ghani, Krieg geführt.
Vor allem viele Kinder sind vergangenes Jahr getötet worden. Warum trifft es gerade sie?
Ein Grund ist schlicht die Demografie. Afghanistan hat eine sehr junge Bevölkerung. Etwa 50% der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche. Also ist es rein statistisch natürlich wahrscheinlich, dass auch viele unter den Opfern sind. Dazu kommt, dass der Machtkampf der Taliban skrupellos ist. Man nimmt weder auf Frauen und Kinder Rücksicht. Ein Großteil des Kampfes findet nicht in offenen Feldschlachten Soldat gegen Soldat, sondern in bewohnten, dicht besiedelten Gebieten statt. Und Afghanistan ist nach wie vor ein sehr vermintes Land. Also wenn Kinder irgendwo spielen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie von einer alten Mine, einem Sprengsatz in die Luft gejagt werden.
Die Lage in Afghanistan hat sich nicht beruhigt. Trotzdem werden mehr afghanische Flüchtlinge in ihr Land zurückgeschickt.
Das ist so. Vor allem Pakistan, wo ja 2,5 Millionen Afghanen leben, möchte sie loswerden. Sie sind eine Belastung für das ohnehin nicht reiche Land, aber auch aus Europa sind zum Teil Rückschaffungen, erste Rückschaffungen im Gang. Das ist problematisch. Das Land ist, wie der UNO-Bericht sagt, keineswegs ein sicheres Land. Allerdings muss man unterscheiden. Es gibt Gebiete, etwa im Norden und Westen des Landes, wo die Lage einigermaßen ruhig ist. Im Süden und im Osten des Landes ist das allerdings überhaupt nicht der Fall.
Danke für diese Einschätzungen, Freddy Gsteiger. Ja, eben ein Land, das afghanische Flüchtlinge nicht mehr will, ist Pakistan. Es hat dieses Jahr Grenzkontrollen und eine Visapflicht eingeführt und will das Aufenthaltsrecht für afghanische Flüchtlinge Ende Jahr auslaufen lassen. Eine schwierige Situation für die Afghanen in Pakistan, wie die Reportage von Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson zeigt.
Sektor I-12 in der Planstadt Islamabad. Ein Flüchtlingscamp aus Lehmhütten. Ein Junge bindet einen Plastiksack an eine Schnur und lässt den selbstgebastelten Drachen im Wind tänzeln. Überall im Lager finden die auffallend vielen Kinder Abfall, aus dem sie Spielzeug bauen, PET-Flaschen, Fahrradreifen, ausgeleierte Cricketbälle. Ohne Wasser, ohne Strom ist Sektor I-12 kein Ort, an dem man lange verweilen möchte, Außer die Alternative ist noch schlechter. Hier ist wenigstens Frieden, sagt Sultan Mahmud aus Kunduz im Norden Afghanistans. Er gehört zu den 1,3 Millionen registrierten Flüchtlingen. Vor 30 Jahren ist er vor dem Krieg nach Islamabad geflohen. Seine UNHCR-Registrierungskarte, sein wichtigstes Dokument im Exil, soll Ende Jahr die Gültigkeit verlieren. Spätestens dann muss er zurück. Lieber aber würde er hier bleiben, denn die Leute, die schon gegangen seien, lebten unter widrigsten Bedingungen, wie er sagt. In der Hälfte der Provinzen in Afghanistan wird gekämpft. Das Verfalldatum der Registrierungskarten wurde schon mehrmals herausgezögert. Diesmal scheint es Pakistan aber ernst zu meinen. Banken lösen den Afghanen ihre Konten auf, Mobilfunkbetreiber sperren ihre SIM-Karten. Sultan Mahmud hat noch etwas Zeit, anders ergeht es der etwa 1 Million nicht registrierter Afghanen in Pakistan. Sie müssen das Land sofort verlassen, müssen eigentlich schon weg sein. Denn letzten Juli führte Pakistan eine Pass- und Visapflicht ein. Bisher waren sie ohne Dokumente in Pakistan geduldet. Die neue Regelung führte in Peshawar zu Auseinandersetzungen zwischen Afghanen und der Polizei. Der Chefkommissar der pakistanischen Regierung für afghanische Flüchtlinge, Imran Seb, bestätigt die Vorfälle, will aber nicht von Ausschaffungen sprechen.
We have not exerted pressure in any way on Afghans to return. It is more incentivized.
Er spricht lieber von Anreizen, schließlich werde niemand deportiert. Während von Januar bis Juni letzten Jahres etwa 8000 Afghanen in ihre Heimat zurückkehrten, waren es in der zweiten Jahreshälfte, also seit der Einführung der Passpflicht, über 500.000. Freiwillig, wie Imran Seb erklärt. Das ist schwer zu glauben, dass sich die Situation während dieser Zeit in Afghanistan nicht sprunghaft verbessert hat. Der Chefkommissar relativiert.
It is like moving from one difficult situation to another difficult situation. So the decision is voluntary for them to remain in this difficult situation or return to that difficult situation. That is it.
Sie hätten die freie Wahl, in einer schwierigen Lage in Pakistan zu bleiben oder in eine andere schwierige Lage in Afghanistan zurückzukehren, antwortet Imran Seb etwas lapidar. Die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan war bisher eine poröse. Afghanische Händler konnten frei hin und her reisen. Das half aber auch afghanischen Terroristen, sich in Pakistan zu verstecken. Pakistan könne nicht das eine zulassen und das andere verhindern, so Imran Seb.
Attacks, security incidents taking on both sides of the border. And for that, then it had become very important that we must manage the border.
Afghanen, die in Lager wie jenes in Sektor 12 in Islamabad leben, stehen aber auch unter Generalverdacht, Kleinkriminelle oder Arbeitslose zu sein. Sultan Mahmud weiß, dass er und seine Familie nicht mehr willkommen sind. Er zerbricht sich den Kopf, wie er die Rückreise finanzieren soll. Umgerechnet 1.500 Franken kostet ein Lastwagen. Das ist viel Geld. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat deshalb die finanzielle Unterstützung für Rückkehrer von $200 pro Person auf 400 verdoppelt. Dunya Aslan Khan, die Sprecherin des UNHCR in Islamabad, sagt, dass dies auch ein Grund für die enorme Rückkehrwelle sei, wenn nicht sogar der Hauptgrund.
The major one, which according to our analysis, was the increase in the cash grant. So the cash grant was increased by 100% from $200 to $400 per person.
Das bringt das UNHCR ins Kreuzfeuer. Verschiedene NGO in Afghanistan sowie Human Rights Watch kritisieren das Flüchtlingshilfswerk. Es schaffe so Anreize für Afghanen, in ihre Heimat zurückzukehren, obwohl es die Sicherheitslage dort noch gar nicht zulasse. Dunya Aslam Khan rechtfertigt den Entscheid.
The refugee community for a long, long time wanted us to increase the cash grant. So it was not to encourage people to go back, but to facilitate those who have already decided to go back.
Das sei eine lang gehegte Forderung der Exilafghanen gewesen und solle jenen helfen, die sich bereits entschieden hätten, zurückzukehren. Viele, gerade junge Afghanen, wollen aber unter keinen Umständen in ihre Heimat zurück, wie dieser afghanische Gemüsehändler im Flüchtlingslager. Hier verdiene ich immerhin 4 Franken am Tag. In Afghanistan habe ich keine Aussichten. Ich bleibe hier oder gehe in ein anderes Land, sagt er. Nach Afghanistan gehe ich nicht zurück.
Aus Islamabad die Reportage von Thomas Gutersohn. Elf Minuten vor eins. Er wurde mit viel Pomp eröffnet, der Gotthard-Basistunnel. Er gilt als Jahrhundertbauwerk. Seit rund 2 Monaten ist er nun in Betrieb. Doch die Bilanz fällt durchzogen aus. Die Züge fahren nun zwar schneller durch den Berg, doch noch immer gibt es viele Verspätungen und Zugsausfälle. Inlandredaktor Samuel Buri.
Allzu oft sind Züge aus Italien verspätet. Das schreibt die SBB heute in ihrer ersten Zwischenbilanz. Trotz des schnellen neuen Gotthard-Basistunnels gelingt es bis Artgoldau nicht immer, die Verspätung von durchschnittlich 8 Minuten aufzuholen. SBB-Sprecher Oliver Tischö.
Es ist so, dass wir da natürlich laufend im Gespräch sind und auch anschauen mit unseren Partnern im Süden, woraus resultieren diese Verspätungen, die zumeist eben bereits bis zur Grenze zwischen Italien und der Schweiz zusammenkommen.
Die SBB spielt den Ball also der Trenitalia zu. Insgesamt aber hat sich die Pünktlichkeit am Gotthard verbessert. Seit dem Fahrplanwechsel kommen noch 13% aller Passagiere verspätet an. Zuvor waren es rund 20%. Kurt Schreiber von der Bahnkundenvereinigung ProBahn reicht diese Steigerung nicht.
Ich erfahre immer wieder von Leuten, welche sich über Verspätungen beklagen. Und zwar nicht über geringe Verspätungen, sondern über Verspätungen in der Größenordnung von mehr als 10 Minuten, was dann bewirkt, dass Anschlüsse gebrochen werden.
Ein noch immer akutes Problem sind die Zugsausfälle. 43 Züge seit Anfang Dezember, meist wegen Fahrzeugstörungen. Das ist fast ein Zug pro Tag. Im Tessin steht darum ständig ein Ersatzzug bereit. Besserung beim Rollmaterial gibt's wohl erst in 3 Jahren. Dann sollen neue Züge auf der Gotthardstrecke verkehren. Mit dem Basistunnel hat die Passagierzahl zugenommen. Über die Weihnachtstage 1/3 mehr als noch vor einem Jahr. Die Folge: einige Züge waren so voll, dass sich die Passagiere auf den Füßen rumstanden. Das bestätigt auch die SBB.
Wir hatten über die Feiertage, Weihnachten, Neujahr, erfreulich hohe Nachfrage. Wir haben aber auch festgestellt, dass es punktuell etwas eng wurde. Es gab Engpässe bei der Anzahl Sitzplätze. Dies soll sich dann über die Ostertage sicher nicht wiederholen.
Ob über Ostern deshalb zusätzliche Züge verkehren werden, bleibt offen. Die SBB empfiehlt jedoch schon jetzt für Ostern am Gotthard eine Sitzplatzreservation.
Grüne, unüberbaute Wiesen sind das Kapital des Kantons Thurgau, eines typischen Landwirtschaftskantons. Aber diese unüberbauten Wiesen werden langsam knapp. Am Sonntag stimmt der Kanton Thurgau deshalb über eine Vorlage ab, wonach es bis 2040 nicht mehr Bauland geben soll als heute. Dass man grüne Wiesen nicht überbaut, darauf legt Adorf besonders großen Wert. Denn diese ländliche Umgebung lockt vor allem Zuzüger aus dem Nachbarkanton Zürich an. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Die Hauptstraße führt mitten durchs Dorf. Idyllisch ist es nicht gerade. Doch bewegt man sich in die Außenbezirke, dann ist man schnell auf dem Land. Bäche, Wälder und Wiesen dominieren das Landschaftsbild. Knapp 9000 Einwohner leben in dieser Landgemeinde in der Nähe von Frauenfeld. Im Gemeindehaus treffen wir Matthias Küng. Die Natur sei Gold wert, sagt der Gemeindepräsident.
Ich denke, der Kanton Thurgau im Speziellen ist ein landwirtschaftlich geprägter Kanton. Man hat nicht nur die Apfelbäume, man hat auch viele Landwirtschaftsbetriebe, die auch der Kulturland Sorge tragen. Und ich denke schon, dass vor allem in landwirtschaftlich geprägten Kantonen das Kulturland stark geschützt werden sollte, auch zukünftig.
Der Thurgau soll ein ländlicher Kanton bleiben, so will es die Vorlage. Küng ist ein vehementer Verfechter, wenn es um den Schutz von Kulturland geht. Adorf nämlich ist im Thurgau eine der Gemeinden, die in den letzten Jahren laut Statistikamt überdurchschnittlich gewachsen ist. Vor allem Zuzüger aus dem Kanton Zürich drängen in die Thurgauer Landgemeinde.
Die Preis-Leistung für das Bauland, respektive auch der Mietzins, das merkt man. Da merkt man dann die Kantonsgrenze stark. Und der Kanton Thurgau ist in den letzten Jahren auch steuertechnisch attraktiver geworden, hat an Attraktivität gewonnen.
7 von 10 Zuzügern, die sich kürzlich in Adorf niedergelassen haben, kommen aus dem Nachbarkanton. Einer dieser Zuzüger ist Jakob Küng. Der 70-Jährige lebt nun seit 5 Jahren zusammen mit seiner Frau im Thurgau.
Wir haben eine Wohnung gekauft. Wir haben im Kanton Zürich in Hofstetten unser grosses Haus verkauft. Altersbedingt auch, weil wir hier in Adorf noch Preis-Leistung vernünftige Wohnungen kaufen können. Das ist natürlich ausschlaggebend auch.
Auch Rosmarie Basler zog es vom zürcherischen Wiesendangen über die Kantonsgrenze in den Thurgau nach Adorf.
Ich bin ja Bernerin und im Kanton Zürich habe ich mich nie so heimisch gefühlt wie hier. Da ist es einfach angenehm, auch mit den Leuten. Und man hat alles und das gefällt mir.
Die 80-jährige Frau schätzt in ihrer neuen Heimat vor allem die intakte Natur.
Weil eben gerade Leute wie Frau Basler in den Thurgau ziehen, wachsen auch andere Gemeinden im Kanton stark, die nahe an der Zürcher Kantonsgrenze liegen. Die Vorlage will deshalb den Verschleiß von Bauland stoppen. Gemeinden und Städte sollen für die nächsten 25 Jahre nicht zusätzliches Bauland einzonen dürfen. Diese Forderung gilt zwar bereits auf Bundesebene, die Vorlage im Thurgau aber soll trotzdem etwas bewirken, sagt Gemeindepräsident Matthias Küng.
Es soll auch eine Sensibilisierung sein mit dem Umgang mit Kulturland, was ich persönlich auch für richtig halte und was auch die Initianten ursprünglich bezwecken wollten, dass dieses auch längerfristig gesichert wird.
Im Thurgau scheint dieses Zeichen angekommen zu sein. Im Abstimmungskampf rund um den Schutz von Kulturland sind die Befürworter deutlich in der Überzahl. Schließlich sind Grünflächen für einen Landwirtschaftskanton wie den Thurgau noch immer das größte Kapital.
Farbige Werbebanner, ein großes Medienaufgebot, ausgebuchte Hotelzimmer. Ab heute steht St. Moritz ganz im Zeichen des alpinen Skisports. Heute beginnt die Weltmeisterschaft, die fünfte. Ganz anders die Ski-WM 1974. Die Fernsehbilder noch schwarz-weiß, die Berichte noch auf Schreibmaschine getippt. Sportlich lagen die Hoffnungen auf Bernhard Russi. Marcel Melcher blickt zurück.
1974 war alles noch beschaulich, das Tempo der Skirennfahrer langsamer, das Medienecho kleiner und Werbung entlang der Piste und im Zielraum war verboten. Deshalb war Karl Schranz von Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Vom Österreicher kursierte ein Foto mit Kaffeewerbung auf einem Leibchen. Vizepräsident Gianfranco Casper war damals jüngstes OK-Mitglied in St. Moritz und für die Medien zuständig.
Verglichen mit heute war es praktisch Steinzeit, nicht vom Sportlichen her. Der sportliche Teil war damals schon der wesentliche, aber das ganze Rundum hat man nicht so eine Show gestaltet, wie das heutzutage ist.
Für die WM-Eröffnung wurden damals die Anlagen des St. Moritzer Pferderennens als Zuschauertribüne benutzt. Und um die Organisation kümmerte sich eine kleine Kerngruppe von 8 Leuten. Rund 5-mal weniger als heute.
Es war praktisch eine Gruppe von Freunden, die die WM organisiert hat. Wir haben uns 1-2 Mal pro Woche getroffen während 3 Jahren und haben alles praktisch in eigener Regie gemacht.
Sportlich hofft die Schweiz dieses Mal vor allem auf Medaillen von Lara Gut. Damals war man fast sicher, dass Roland Colombin und Bernhard Russi Abfahrtsmedaillen gewinnen. Colombin hatte vor der WM alle Abfahrten für sich entschieden. Russi trat als amtierender Weltmeister und Olympiasieger an.
Das Rennen ist ja lang verschoben worden. Wir haben ja in den ersten Training brilliert, sind vorne dabei gewesen und haben uns grosse Hoffnungen gemacht. Aber in dieser Verschiebungszeit haben wir sicher nicht die richtigen Sachen gemacht. Und dann ist natürlich auch der Schneewechsel gekommen. Und da müssen wir schon sagen, da sind wir, der Roland Colombin und ich, nicht auf dem richtigen Material gewesen.
Schon bei der ersten Zwischenzeit lagen die Schweizer hoffnungslos im Hintertreffen. Colombin stürzte und Russi klassierte sich unter Ferner Liefen. Abfahrts-WM-Gold gewann der Österreicher David Zwilling. Die Ehre der Schweiz rettete Lise-Marie Morerot mit einer Bronzemedaille im Slalom. Für die WM-Rennen 74 stellten die Organisatoren aus heutiger Sicht kuriose Überlegungen an. Gianfranco Casper erzählt schmunzelnd.
Damals hat man sich noch Sorgen gemacht. Man ist außerhalb vom Wald, man hat keine Orientierungshilfe für den Athlet. Also haben wir Plastikbäume gekauft. Ich glaube, 300 so Plastikbäume haben wir reingesetzt. Es hat köstlich ausgesehen, längs vor der Piste, die Plastikbäume bei 1,5-2 Meter hoch. Geholfen hat es natürlich nicht, aber es war zumindest ein Versuch wert.
Eine WM im eigenen Land zu fahren sei immer noch außergewöhnlich, sagt Bernhard Russi. Und er spricht seine aktiven Rennfahrerkolleginnen und Kollegen aus eigener Erfahrung an.
Ich rate jedem Mann relativ früh, sich darauf einzustellen, dass etwas ganz Spezielles ist, dass der Druck hoch ist, dass die Nervosität noch höher ist. Und zwar der Druck, den man sich selber auferlegt. Weil du kannst nie mehr gewinnen als an einem Eintagesrennen wie Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Da kannst du 4-5 Weltcuprennen nacheinander gewinnen. Es ist einfach nicht das Gleiche.
Trotz dieser besonderen Ausgangslage ist Russi überzeugt, dass die Ski-WM 2017 aus Schweizer Sicht viel besser werden wird als die Ski-WM 1974.
Weil wir erstens einmal eine starke Damenmannschaft haben, mit einer Lara Gut, die so viele Chancen hat und so eine Klasse ausspielt, dass da eigentlich schon sehr viel Druck weggenommen wird. Bei den Männern schnelle Disziplinen auch, da können wir mit gutem Gewissen hingehen und wir können auch sagen, ja, wir gehören auch zu den Favoriten. Technische Disziplinen wird es härter.
Lara Gut hat bereits morgen die Möglichkeit, mit einer Medaille im Super-G die Spannung im Schweizer Team zu lösen.
Marcel Melcher, die Ski-WM in St. Moritz wird heute Abend offiziell eröffnet. Es ist eins, gleich im ersten und vierten, die Parlamentswahlen in Liechtenstein zeigen, das Ländle ist politisch und gesellschaftlich im Umbruch. Wir reden darüber mit Regierungschef Adrian Hasler. Er ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Maybrit Horlacher.
Im Fall des ehemaligen gambischen Innenministers Usman Sonko übernimmt die Schweizer Bundesanwaltschaft das Strafverfahren vom Kanton Bern. Der Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit könne nicht ausgeschlossen werden, was in die Bundeszuständigkeit falle, schreibt die Bundesanwaltschaft. In den bewaffneten Konflikten in Afghanistan sind im letzten Jahr knapp 11.500 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Das sei ein neuer Höchststand, melden die Vereinten Nationen. Die SBB zieht rund zwei Monate nach der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels eine mehrheitlich positive Bilanz. Die Nachfrage bei den Intercity- und Eurocity-Zügen habe im Vergleich zum Vorjahr um 30% zugenommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.